Los geht's mit dem ersten Vortrag zum Thema Reboot, also wann ein Reboot erfolgen muss oder wann es auch ohne geht, vom Thomas Liske. Und ja, Thomas, floor is yours.
Ja, ich heiße euch schon mal herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Worum soll es eigentlich gehen? Das wurde schon gesagt. Wann muss man eigentlich rebooten? Also wenn man ein Linux-System betreibt, wann muss man eigentlich rebooten? Hintergrund natürlich, üblicherweise patcht man ja Systeme aufgrund von Sicherheitslücken in diversen Bibliotheken und Programmen. Und wann muss ich eigentlich jetzt das gesamte System rebooten? Und wann geht es vielleicht anders? Also wie sorge ich dafür, dass meine Sicherheitspatches, die ich einspiele, dass sie auch wirklich aktiv sind und in allen Komponenten, die im System so laufen, also auch in den laufenden Prozessen, die schon vorher liefen, bevor ich den Patch eingespielt habe, wie sorge ich dafür, dass die dann quasi auch wirklich aktiv werden und ich nicht mehr verwundbar bin? Zur Einführung werde ich kurz ein paar Sachen sagen, wie üblicherweise so Security-Lücken sich am Ende in Programmen wiederfinden, ganz profan, weil nicht jeder von euch wird schon mal Programme übersetzt haben, entwickelt haben und werde versuchen, alle irgendwie abzuholen, sodass jeder ungefähr ein bisschen eine Vorstellung hat, worüber redet er davon eigentlich. Ja. Gucken wir uns mal an, wie üblicherweise so ein Programm übersetzt wird. Also so ein klassisches C-Programm, das besteht irgendwie aus Quelltext, das ist so, was Menschen so lesen können, was sie verstehen. Üblicherweise geht es durch einen Compiler durch, zum Beispiel durch einen GCC. Der macht daraus irgendwelche Objektdateien, also irgendwelchen binären Salat, den kein Mensch so versteht, aber eine Maschine schon interpretieren könnte. Und am Ende muss das Ganze noch irgendwie zusammengeklebt werden, diese vielen, vielen Objektdateien, damit dann am Ende ein fertig ausführbares Programm entsteht oder vielleicht auch eine Bibliothek, also eine Programmbibliothek, also eine Sammlung von Codefragmenten, die man vielleicht in anderen Programmen wiederverwenden kann. Programme kennt man alle, das geht los beim Browser über den X-Window Manager, übers SSH, übers Terminal, sind alles klassische übersetzte Programme. Bibliotheken, denke ich, hat auch jeder schon mal gehört, sowas wie ein OpenSSL, das ist eine Bibliothek, die also irgendwo dynamisch dazugebunden wird. Und was passiert jetzt, wenn irgendwo ein Bug ist oder ein Security-Bug ist? Naja, irgendjemand hat da in der Quelldatei, ist irgendwie was schiefgegangen, hat ein Entwickler nicht aufgepasst, ist also ein Problem drin, damit ist quasi diese Quelldatei, hat ein Security-Problem und beim Kompilieren ist es eigentlich nur eine Übersetzung in eine andere Sprache. Sprich, wenn das Problem in der Quelldatei war, ist es natürlich logischerweise auch in dem daraus entstehenden binären Salat. Und wenn das Problem dort ist, wird es natürlich auch nicht verschwinden, wenn ich daraus zum Beispiel eine Bibliothek baue. Das heißt, das Problem ist dort auch drin. Wenn diese Bibliothek von irgendeinem Programm geladen wird, dann ist ganz klar, dann ist das Problem also auch in dem Programm drin. Nochmal kurz zu den Libraries, also quasi Codesammlungen, sind wie so eine Bibliothek. Da macht man halt Funktionen, zum Beispiel beim OpenSSL für also kryptografische Funktionen aus dem Bereich TLS-SSL vor allen Dingen. Die haben dann irgendeinen lustigen Namen, der fängt üblicherweise unter Unix-oiden Systemen mit Linux an, mit lib an und hört mit .so auf. Andere Betriebssysteme nehmen dafür sowas wie BLL. Und da gibt es quasi zwei Varianten. Also es gibt die statisch gelinkten, die heißen dann üblicherweise ein bisschen anders, die hören mit .a auf. Die werden quasi beim Übersetzen in das Programm eingebaut. Kann man sich vorstellen, dass das irgendwie blöd wäre, wenn man eine Bibliothek hat, die ganz viele Programme verwenden, weil wenn ich dann dort einen Bug behebe und ein Update ausrolle, müsste ich quasi alle Programme neu übersetzen und meine komplett installierten Programme nochmal mit runterladen. Deswegen sind eigentlich weit über 95% aller Bibliotheken auf dem Linux heutzutage dynamisch gelinkt gegen Programme. Das heißt also, das Programm hat natürlich dann eine Abhängigkeit, das Paket mit der Bibliothek muss da sein, aber ich kann die Bibliothek einzeln updaten und hier unten ist mal ein Befehl aufgezeigt. Mit dem LDD-Befehl kann man sich also angucken, gegen welche Bibliotheken ist denn ein Programm gelinkt und wenn das Programm auch, also wenn die Bibliothek auch da ist, sieht man auch den Pfad dazu. Kann auch passieren, dass mal eine Bibliothek fehlt, gerade wenn man so dritte Paketquellen verwendet, dann würde man es auch entsprechend sehen. Kleines Beispiel, ich habe hier öfter schon mal OpenSSL gesagt, weil das natürlich eins so der bedeutendsten Sicherheitslücken in den letzten Jahren war. Also ich habe quasi der erste große Security-Bug, der für einen Namen für Security-Bugs erfunden hat. Und hier mal am Beispiel von einem Apache-Webserver, der selber also aus vielen Shard-Libraries besteht, also Module, die zum Beispiel SSL implementieren, sind selber Shard-Libraries. Deswegen sieht man hier oben, dass eine Mod SSL-SU also da irgendwo existiert in den Programmdateien von Apache. Und wenn man da mal schaut, dann sieht man also, dass die offensichtlich gegen zwei Bibliotheken, wenn man das weiß, die aus dem OpenSSL-Paket kommen, also die libcrypto und die libssl. Wie war das mit Heartbleed? Wer das nicht weiß oder nicht mehr weiß, war also eine Lücke in der Implementation von TLS oder SSL. Und die führte dazu, dass ein Client, also der Angreifer, der irgendwo remote sitzt, konnte von dem Server jeweils 64 Kilobyte große Blöcke auslesen aus dem RAM. Und wenn man das also oft genug gemacht hat, dann hatte man zum Beispiel den Private Key für den Webserver, was für das Zertifikat wirklich fatal ist. Das wurde also irgendwann mal gefixt. Wir sehen hier, im Debian war das also am 7. April 2014 für Wisi, die damals stabile Version. Und wenn man sich dann mal anguckt, das ist jetzt Debian-spezifisch, was passiert eigentlich, wenn ich so eine Bibliothek installiere oder wenn ich sie update, dann sieht man also, da gibt es, wer ein Debian jetzt vor sich hat, kann da auch mal nachgucken, gibt es unter /dbkg-info gibt es also für jedes Paket mehrere Dateien und eins davon heißt Postinst. Also Paketname von Postinst und das ist ein ausführbares Skript. Und da drin sind also verschiedene Befehle hinterlegt, die ausgeführt werden, wenn dieses Paket also installiert oder wenn es geupdatet wird. Und das ist die Stelle, die also für diesen Bug implementiert wurde. Die guckt also, hat ja eine Liste von verschiedenen Paketen, auf die wird geprüft, ob diese Pakete installiert sind. Und wenn diese Pakete installiert sind, dann passiert etwas. Könnte man sich jetzt fragen, ist natürlich die erste Frage, ist denn diese Liste vollständig? Also der ein oder andere wird jetzt vielleicht ein Programm hier vermissen, was er selber verwendet, aber er weiß, dass es OpenSSL vielleicht verwendet. Was ist mit Third-Party-Paketen, also Paketen, die nicht direkt aus der Distribution kommen, die ich vielleicht irgendwo anders her installiert habe, kann in dieser Liste ja nicht auftauchen. Und wie sieht es dann bei zukünftigen Problemen aus? Da müsste ja dieses Postinst riesengroß werden. Wenn man einfach mal guckt, wieder Debian-spezifisch, also mit dem apt-get-Befehl, kann man also auch nachgucken, welche Pakete hängen denn eigentlich von einem Paket ab. In dem Fall, also die Reverse-Dependencies von der libssl in dem entsprechenden Versionspaket, wie es damals verfügbar war. Und da sieht man hier eine ganze Liste von anderen Bibliotheken. Und ja, vorher waren es ungefähr 75. Das sind jetzt ein paar mehr. Also viel mehr. Und zwar sind es über 700. Zugegebenermaßen, das ist für Jesse, habe ich es rausgesucht, weil Wisi hatte ich gerade nicht dran. Zu 75, die in diesem Post-Inskript hinterlegt waren. Könnte man jetzt, also wenn man jetzt ein gewisses Unwohlgefühl kriegt, dann ist man auf jeden Fall security-affin. So, das Problem ist natürlich nicht neu. Das hat also nichts mit Heartbleed zu tun. Das Problem gibt es eigentlich schon, seitdem es Shared Libraries gibt. Und es gibt quasi drei Workarounds, sage ich mal. Also es ist ja nur eine. Sind nur Lösungen, um dieses Problem zu umgehen, aber keine perfekte Lösung. Das eine ist Check the Start. Das ist also in Debian seit Wisi verfügbar, ist in Debian Goodies versteckt. Kennen sehr wenige, weil man es halt auch nicht so einfach in der Paketverwaltung findet. Und was man also machen kann, ist, man kann es händisch aufrufen und dann gibt es einem auf der Kommandozeile also aus, welche Programme denn existieren, die veraltete Bibliotheken verwenden, zum Beispiel so eine libssl. Und ganz praktisch ist, es zeigt einem dann hier, mit welchen Befehlen gleich man die neu starten kann. Ist dann also ein bisschen Handarbeit mit der Maus, Copy and Paste, könnte man jetzt diese Befehle als Root gleich absetzen und würde die jetzt neu starten, dann wären zumindest die Sachen erledigt. Dann gibt es auf den Desktop-Systemen natürlich sowas wie einen X-Server oder einen Webbrowser. Der muss dann vielleicht auch mal noch neu gestartet werden, aber das geht ja nicht ganz so einfach automatisiert. Word Maps gibt es seit Jesse in Debian. verwendet ein bisschen einen anderen Ansatz. Während Check Restart wirklich guckt, welche Bibliotheken benutzt werden, guckt Mod Maps quasi in die Paketabhängigkeiten, guckt also auf dem System in die Paketabhängigkeiten. Das heißt, alles, was in der Paketverwaltung drin ist, also auch Third-Party-Pakete, die als DEPs, als Debian-Pakete installiert wurden, werden entsprechend beachtet und gibt mir dann einfach eine Liste von Services. Ist nicht ganz so auf der Kommandozeile nicht ganz so komfortabel, lässt sich aber auch in App integrieren, sodass es also mit der Paketverwaltung automatisch gestartet wird. Worum es mir heute eigentlich geht, weil zum einen natürlich, weil es mein Projekt ist und ich es gerne vorstellen möchte, zum anderen, weil es aus der Praxis einfach sich so entwickelt hat, dass es auch skaliert, wenn man zu größeren Umgebungen einsetzt, ist quasi Nutri Start. Gibt es auch in Debian Chassis, oder seit Debian Chassis. Und es hat ein paar zusätzliche Features, auf die ich gleich eingehen werde. Und so, zum eigentlichen Paket Nutri Start. Also zum Aufrufen. Es ist wieder ein ganz klassisches Kommandozeilentool. Hat diverse Schalter, die man verwenden kann. Aber eigentlich, wenn man es aufruft, kann man es eigentlich einfach nur Nutri Start als Root eingeben und dann ist eigentlich alles gut. Das heißt also, auf dem Debian-System erstmal installieren, ist relativ einfach. Und dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich rufe es mit -R für den Restart-Modus und L, dann sieht man quasi einfach bloß, das sieht dann so ähnlich aus wie Check Restart. Man kriegt einfach nur eine Liste. Was hat er denn gefunden? Es ist dann auch lokalisiert. Das ist so gerade, wo aktuell die Entwicklung hingeht. Also es gibt schon eine russische Übersetzung für diverse Teile. Und es listet dann auch wieder die Befehle auf, mit denen man also Sachen neu starten kann. Das ist jetzt ganz okay, das ist aber ja noch nicht besser als Check Restart. Also da hätte man jetzt nicht den Aufwand sparen können. Und was dann quasi der Vorteil ist, oder wodurch sich das gut verwenden lässt, wenn man viele Systeme updatet, ist dann quasi die Integration von LabConf und die Integration in App. Also wenn man standardmäßig startet auf dem Debian-System, dann läuft das ungefähr so ab. Dann weist es einen unter Umständen auf veraltete Kernel-Version hin, da sage ich dann gleich noch was. Das ist also auch immer eine wichtige Sache. Es listet die Dienste auf, die vielleicht gerade neu gestartet werden müssen. Standardmäßig wird man gefragt, welche man neu starten will. Ist vielleicht einer dabei, den man nicht neu starten möchte, weil es gerade ungünstig ist, mitten in der Hochlastzeit einen Webserver neu zu starten. Und am Ende kürzt die Befehle dann auch noch gleich aus. Und das lässt sich also ist standardmäßig in apt integriert. Das heißt also, wenn ich ein Paket abgedatet habe, wird genau dieser Prozess automatisch gestartet. Und dann spare ich mir quasi die Tipparbeit. Ja. Und dann geht's. Das war quasi die. So läuft das ab. Wo kriegt man jetzt eigentlich raus, welche Programme vor allem die Bibliotheken verwenden? Was ich schon gesagt hatte, dass bei Word Maps, die gucken einfach in die Reverse Dependencies. Das ist jetzt, kann man machen. Was man dabei aber nicht erwischt, sind irgendwelche dynamisch geladenen Bibliotheken, also dynamisch gelinkte erwischt man, weil sie in den Dependencies normalerweise drin stehen. Aber wenn etwas rein dynamisch geladen wird, dann wird es eher schwierig. Und wo eigentlich, also genauso wie Check Restart, guckt man eigentlich im Pog-File-System für die PID-spezifisches Verzeichnis, da gibt es ein Maps-File und da stehen diverse kryptische Sachen drin. Hintergrund ist also, dass der Kernel für den Prozess diverse Dateien in den Speicher reinmappt, also sie quasi einblendet. Und wenn ich eine dynamische Bibliothek, eine geteilte Bibliothek verwende, dann wird also auch die einfach in den Prozess, in den Adressraum des Prozesses eingeblendet. Und es gibt diese schöne Eigenschaft, wenn man die Datei dann löscht, zum Beispiel im Rahmen eines Updates, wird also der Paketmanager die Datei wegschieben, wird sie am Ende irgendwann löschen. Dann erkennt man das relativ einfach, weil hier hinten dann deleted in den Zeilen drin steht. Und ob das wichtig ist, weil es eine Bibliothek ist, erkennt man eigentlich hieran an den Permissions, weil es nämlich executable ist. Also normale Dateien würden ja auch auftauchen, die würden ja aber für den Restart eigentlich nicht interessieren. Aber alles, was executable ist, sind also irgendwelche ausführbaren Programmblöcke, und wenn die quasi auf Platte gelöscht sind, dann ist es eigentlich ein Hinweis, dass ich das auch das Programm neu starten muss, was das verwendet. Und das ist quasi die Herangehensweise, die meisten dieser Implementierungen bieten oder verwenden. Niedrigstart selber hat ein paar Konfigurationsdateien. Das ist mit der Zeit immer mehr geworden. Die liegen also standardmäßig unter etc. Niedrigstart. Es gab auch einen lustigen Bug, also das war mein lustigster Bug, den ich bisher hatte. Da gibt es verschiedene Hooks. Also das Problem ist, wenn man erkennt, dass ein Programm neu gestartet werden muss, hat man ein Problem. Man weiß ja noch nicht, wie dieses Programm eigentlich gestartet wurde. Das ist verdammt kompliziert. Also weil es halt viele Sonderfälle gibt, wie Programme gestartet werden, irgendwo im Hintergrund, und man muss dann das Skript rauskriegen, was es eigentlich gestartet hat. Und eine Möglichkeit ist halt, dass Niedrigstart in die Paketverwaltung reinguckt und versucht rauszukriegen, ob es denn zum Beispiel für ein SSHD, also für den SSH-Daemon, ob es da vielleicht ein Paket gibt, wo ein Init-Skript drin sein könnte, was den vielleicht gestartet hat. Und hatte ich implementiert, das gleiche auch für Pacman, also für die Paketverwaltung von Arch Linux. Und jetzt gibt es einen Haken, den gibt es auf Debian nicht. Also ein RPM gibt es auf Debian, man kann also auf einem Debian auch parallel noch RPM-Pakete installieren. Es gibt so proprietäre Software, die man manchmal braucht. Deswegen ist RPM drin und Pacman, da ich upstream bin, bin ich ja nicht Debian-spezifisch. Das heißt also, ist das halt auch drin und dann baut man sein Debian oder lässt sein Debian-Paket bauen. Und am Ende gibt es einen Bug, dass Niedrigstart plötzlich Pacman spielen möchte. Das hat der Axel Beckert gefunden beim Bugschreiben. Und man sieht quasi hier sein Emacs. Hier unten hat er den Verbose-Modus von Niedrigstart. Und als letztes sieht man hier noch, dass dieses 30 Pacman gestartet wird. Und dann geht plötzlich Pacman auf dem Bildschirm auf. Ja, das ist jetzt aber nicht mehr im Paket drin. Das wird jetzt beim Bauen des Pakets rausgenommen. An solche Sachen habe ich auch nicht gedacht. Ja. Es gibt eine Konfigurationsdatei, bitte nicht erschießen, das ist ein Perl-Syntax. Normalerweise muss man da nichts anfassen. Ich will bloß mal kurz ein paar Sachen zeigen. Es gibt ein paar Sachen, die muss man einfach ignorieren. Zum Beispiel, wenn man infolge der Paketverwaltung aufgerufen wird, kann es natürlich passieren, dass die Paketverwaltung auch sich selber aktualisiert. Also ein Apt kann natürlich auch ein Update für ein Apt einspielen. Ein Apt wird man nicht neu starten können, also gibt es ja keinen Dienst im Hintergrund. Es macht auch wenig Sinn, den Nutzer damit zu nerven, weil wenn das Upgrade komplett abgeschlossen ist, wird das Apt sowieso beendet. Genauso sowas wie sudo. Das ist üblicherweise auch nicht wirklich ein Security-Problem. Also beim Ausführen ja, aber wenn ich einmal in meiner Privileged Shell bin, dann muss ich es eigentlich nicht weiter beachten, weil eigentlich das Einzige, was es noch tut, ist noch ein Logging-Eintrag und dann wird es beendet, wenn ich meine Shell beende. Die HCP-Clients sind auch ein ganz grausames Thema, rauszukriegen, wie man die neu zu stoppen soll. Also etc/etd Networking Stop und Start, einfach so bei dem System. Oder ist es ein Network Manager? Das ist also auch ein echter Graus. Deswegen wird es komplett ignoriert. Und dann gibt es noch so Dienste, da ist es keine gute Idee, die einfach so mitten im Betrieb neu zu starten. Und man sollte den Benutzer vielleicht auch nicht, also man sollte den Benutzer das ein bisschen schwierig machen, sich selbst abzuschießen. Das ist zum Beispiel eine blöde Idee, Display Manager zum Beispiel ist in einer grafischen Oberfläche, hat einen X-Turm offen, macht er da als Root ein Update und dann fragt er einen, willst du KDM neu starten? Und drückt Enter für Antwort ja und zack ist der Bildschirm dunkel und der KDM weg. Also die gesamte Sitzung weg. Deswegen gibt es also eine zahlreiche Liste von verschiedenen Sachen, die man nicht einfach so neu starten sollte, die dann in dieser Auswahl, die wir vorhin schon mal gesehen haben, also auch deselektiert sind. Das ist also neben Display Manager sowas wie Netzwerk, wenn man per SSH arbeitet, ist meistens auch blöd, wenn man sein VPN wegschießt oder sein dynamisches Routing. Oder sowas wie MyVTV, wenn dann plötzlich Aufnahme unterbrochen wird, nur weil jemand ein Update zum Primetime gemacht hat. Ja. Und am Ende gibt es quasi dann noch so ein paar Sachen, die aus der Systemd-Ecke gehen, kommen. Da sage ich gleich noch was dazu. Wenn einem da irgendwas nicht gefällt, oder man zum Beispiel einen Dienst hat, wo man der Meinung ist, ja, den sollte man normalerweise nicht neu starten, also Sachen einfach noch entdeckt. Dann natürlich einen Bug-Report aufmachen, damit es upstream auch reinkommt, damit auch andere davon profitieren können. Und ansonsten in diesem Config kann man einfach eigene Config-Snippets reinlegen und dort quasi die Anpassung machen, sodass man bei einem Upgrade sein eigenes Config-Feinchen überschrieben bekommt. Das ist natürlich wieder pure Syntax. So, Integration in Debian, das hatte ich schon gesagt. Es gibt quasi einfach Hooks, die von App und die von dbkg verwendet werden. Wobei noch darauf geachtet wird, dass standardmäßig wird Nitro-Start nur aufgerufen, wenn das Upgrade auch erfolgreich war. Dazu bei Distributions-Upgrades passiert das ja auch mal, dass man in Fehler reinläuft und dbkg dann irgendwie mit dem Fehler abbricht. Und das ist dann immer sehr nervig, wenn man jedes Mal gefragt wird, will man jetzt irgendwas neu starten. Deswegen gibt es quasi im dbkg ist eine Integration drin, die überprüft, ob denn ein Paket überhaupt installiert wurde und ob das erfolgreich war. Und wenn ja, wird dann durch die Integration in den Post-in-Work-Hook vom apt-get oder von apt, wird dann Nitro-Start erst aufgerufen. Wichtiges Thema ist natürlich auch bei Security der Linux-Kernel. Ob man den jetzt neu starten muss oder moderne Sachen wie K-Exec, soll jetzt erstmal hier keine Rolle spielen, weil es aktuell in Debian Chassis auch noch keine Rolle wirklich spielt. Wie kriegt man also raus, was man mit dem Kernel machen muss? Man guckt also erstmal, wie ist mein aktueller Kernel, das ist relativ einfach rauszukriegen, entweder über Unium oder man guckt einfach in Proc Version rein. Sieht man also, welcher Kernel gerade läuft, 3.16.4 am D64. Ist eigentlich noch nicht die gesamte Information, weil um es richtig zu machen, müsste man eigentlich noch das Compile-Datum mit beachten. Also das den gesamten Version-String eigentlich. Und welche Kernel sind jetzt verfügbar? Da guckt man also einfach rein. Klassisches unter Debian bzw. den klassischen Linux-Systemen liegen die Abbilder des Kernels unter Boot. Guckt man also einfach rein und da findet man also eine ganze Liste von Kernel-Paketen, von Kernel-Images. Und dann ermittelt man also einfach, welche Version sollte wahrscheinlich laufen, dann wahrscheinlich die höchste Version. Davon geht Nitro-Start einfach aus. Und jetzt muss man eigentlich nur noch rauskriegen, ob die Version, die hier steht, also die 3.16.4, eigentlich die gleiche ist wie da oben. Das ist eigentlich die Herausforderung. Und wie wird das also gemacht? Im einfachsten Fall stellt man sich ganz dumm, nimmt einen Strings-Befehl, jagt den auf das Kernel-Image. Und findet dann also diverse Ausgaben und wenn man das Ganze ein bisschen geschickt klappt, wird man also eine Zeile finden, wo dieser Version-String auftaucht. Und in dem Fall kann man also sehen, dass dieser Kernel anscheinend wesentlich neuer ist als der andere. Der ist also aus Ende Februar, wenn der andere aus Anfang Oktober ist. Das heißt also, wenn ich einfach nur gucke, ich habe dann 3.16 irgendwas laufen, denke ich, bin vielleicht up-to-date, aber in Wirklichkeit bin ich gar nicht up-to-date, sondern da sind einige vor allem Security-Patches dazwischen. Und Nitro-Start macht dann noch ein paar Sachen ein bisschen anders. Auf x86-Umgebungen muss man das nicht so mit den Strings machen, da kann man im Kernel-Image auch an gewissen Stellen gucken, gibt es einen Header, da steht es direkt drin. Auf anderen Plattformen muss man dann gegebenenfalls Kernel-Images noch auspacken und dann durchsuchen, ist dann entsprechend in Nitro-Start fertig implementiert. System.d. Ich will also jetzt keinen Krieg vom Zaun brechen. Ein Riesenvorteil hat es. Für jemanden, der Prozesse neu starten will, ist es verdammt einfach rauszukriegen, wer für einen Prozess verantwortlich ist. Also es geht mit keinem anderen Linux-System. System-Control, Status und dann einfach die PID angeben und man weiß sofort, zu wem der Prozess gehört. Also bei einem Systemdienst, also zum Beispiel einem SSH, kriegt man also sofort gesagt, dass das der SSH.service ist und das ist völlig klar, wenn ich diesen Prozess neu starten will, dann muss ich also offensichtlich SSH.service neu starten. Das ist einfach. Und wenn ich einen Prozess habe, der von einem Benutzer in einer X-Umgebung zum Beispiel gestartet wird, dann finde ich genauso, kriege ich zurück Session irgendwas Scope, da weiß ich, aha, es gehört zu einer Nutzersitzung, also kein Systemdienst, kann ich also einfach nicht so einfach neu starten. Das macht das wahnsinnig einfach. Hat natürlich immer eine Kehrseite. Es gibt diverse Probleme mit SystemD selber. Vor allen Dingen, was das Neustarten oder das Verhalten beim Neustarten betrifft. Der schwerwiegendste ist eigentlich aus meiner Sicht, es gibt den Journal D, das ist quasi, der protokolliert alle möglichen Meldungen von Diensten, die also den verwenden, und den kann man nicht neu starten. Also der protokolliert alle möglichen Dienste, das heißt also, der kriegt Logmeldungen auch von Angreifern, also von nicht vertrauenswürdigen Quellen, die zum Beispiel irgendwelche Login-Daten an einen Dienst geben, und der protokolliert die in einem Log und die gehen an einen Dienst, den ich nicht neu starten kann. Also wenn der einen Bug hat, kann ich nicht neu starten. Das muss das gesamte System rebooten. Also das ist das sind Designfehler, und das ist natürlich aus Verfügbarkeitssicht und Security-Sicht ein Albtraum. Auf der anderen Seite macht es das ganze Niedrigstart-Thema tierisch einfach. Führt dann auch dazu, dass es also zahlreiche Bugs gegen Niedrigstart teilweise gibt, die dann bis zu Severity Grave werden und RC gefährden, und wobei man irgendwelche Sachen nicht neu starten kann, wo ich gar nichts für kann. Was besonderes Merkmal gegenüber den anderen beiden Lösungen ist, Niedrigstart supportet auch Container. Was sind Container? Das sind eigentlich sind das ganz normale, also was sind Prozesse in Container? Das sind eigentlich ganz normale Prozesse, die einfach nur über einen Namespace abgeschottet sind. Und in meiner Basismaschine sehe ich die ganz normal. Niedrigstart erkennt, dass die zu einem Container gehören. Weil das Problem ist, wenn die in einem Container laufen, kann ich die nicht einfach neu starten. Also nur weil ich einen Apache sehe, aber wenn der in einem inneren Container läuft, kann ich ihn mit dem Rendezvous-Skript von Apache in meinem nicht containerisierten Umgebung, kann ich ihn nicht einfach neu starten, sondern ich muss die Containerverwaltung fragen, dass sie das vielleicht für mich tut. Und da supportet also LXC und Docker die zwei üblich Verdächtigen und bietet also an, den Container gleich neu zu starten. Das kann man entsprechend auch in der Config rausnehmen, wenn man da andere Prozesse implementiert hat. Also man kann ja durchaus auch in Containern einen Niedrigstart starten, dann brauche ich nicht den gesamten Container neu starten. Interpreter. Das ist heutzutage, programmiert ja fast jeder in Python. Also ich programmiere in Perl, aber alle anderen programmieren ja in Python. Und das Problem ist, dass das Thema mit den dynamischen Libraries trifft natürlich genauso auf Interpreter zu. Also Interpreter ist natürlich auch gegen diverse Libraries gebaut. Aber jetzt neu dazu kommt, dass plötzlich es auch noch Interpreter-Pakete, Module, Packages, wie auch immer man das nennt, dazu kommen. Und da habe ich nicht mehr so einfach diese Möglichkeit, das rauszukriegen. Gibt es quasi zwei Ansätze, was nur eine Heuristik ist. Das eine ist implementiert für Perl, Python, Ruby. Wird also geguckt, wenn da ein Prozess gefunden wird, der noch nicht neu gestartet werden soll, und das Binary, was diesen Prozess betreibt, also einer dieser drei Interpreter ist, dann wird quasi versucht rauszukriegen, welche Quelldatei ist das eigentlich. Indem man einfach die Kommandozeilenparameter parst von dem Perl, Python, Ruby-Aufruf. Dann werden die Quelldateien gescannt, welche Module denn vielleicht verwendet werden. Und am Ende wird geguckt, gibt es dann in diesen verwendeten Modulen, nutzt irgendeines davon eine Quelldatei, die im Filesystem geändert wurde, nachdem das Programm gestartet wurde. Also ziemlich rudimentär, funktioniert aber für viele Patches. Also wenn irgendein Perl-Paket zum Beispiel geupdatet wurde und man ein Perl-Daemon hat, würde der in dem Fall dann mitkriegen, oh, ich muss den Perl-Daemon neu starten. Sobald also irgend so eine Datei existiert. Wenn ich nicht so eine Datei finde, heißt das aber nicht, dass ich auch wirklich up-to-date bin, weil das Parsen kann natürlich Fehler machen. Es gibt Sachen, die nicht gefunden werden, weil sie vielleicht in irgendwelchen komplizierten Evil-Ausdrücken versteckt sind, also irgendwelche dynamisch zusammengebauten Pakete, Module, die geladen werden. Sowas kann ich damit nicht erschlagen. Also es ist deswegen eher so ein Workaround für den Workaround. Was dafür erstaunlich einfach ist, ist das Thema Java. Zum Beispiel so ein Tomcat, der auf einem System läuft, habe ich ja genau die gleichen Themen. Was ist da, wenn irgend so eine lib irgendwas minus Java geupdatet wird? Wie kriege ich das mit? Ist ja zwar keine Interpretersprache, aber eine virtuelle Maschinensprache. Das Schöne ist, dass dieser Effekt mit diesen Deleted Files hier genauso funktioniert. Der einzige Unterschied ist, dass sie nicht executable sind. Und was NitriStart macht, ist quasi, es guckt nach, ist das Binary in dem Fall Java, und wenn es Java ist, wird ins Maps-File reingeguckt, gibt es denn da irgendwelche Jar-Files, die inzwischen den Status deleted haben. Und wenn dem so ist, dann geht es davon aus, dass also dieser Java-Prozess neu gestartet werden muss, und wenn man dann vielleicht sogar noch ein System D laufen hat, dann ist es relativ einfach rauszukriegen, dass zum Beispiel ein Tomcat einen Neustart benötigt. Ja. Es gibt natürlich diverse Benutzerschnittstellen. Mir ist auch klar, dass der ein oder andere kein Debian hat. Deswegen, also die meisten dieser Implementierungen, was diese Interpreter-Geschichte anging, was den Linux-Kernel angeht, was die Benutzerschnittstellen angeht, ist eigentlich immer modular gestaltet bei dem Projekt. Das heißt also, es läuft sogar unter K3BSD, kannst sogar den Kernel erkennen. Genauso wie noch jemand Drittes einen weiteren Interpreter-Support schreiben könnte. Und bei den Benutzerschnittstellen ist genauso, gibt es zwei Implementierungen. Das eine ist quasi die Standard-IO-Implementierung, also das ganz rudimentäre, was auf jeder Plattform läuft, was einem also einfach nur fragt, was man machen soll. Dann gibt es die Integration in DebConf. Das ist also das Konfigurationsfrontend für die Paketverwaltung in Debian. Und die hat die schöne Eigenschaft, wenn man die verwendet, die implementiert einem dann den ganzen aufwendigen Teil. Also auf der Textkonsole irgendwas Ansehnliches hinzukriegen. Oder wenn man halt seine Updates in einem grafischen System einspielt, entsprechend ein Textmenü zu starten, ohne dass ich das selber implementieren muss. Deswegen, damit sich das auch ganz sauber integriert in diese ganze Apt-Integration, also dass man keinen Bruch hat in der Bedienung, wird das einfach verwendet und macht damit auf Debian-basierten Systemen, integriert sich eigentlich relativ gut. Wir haben jetzt immer viel über Systemdienste gesprochen. Es gibt natürlich auch Benutzerdienste, also die User Session, wo man genauso Sachen neu starten muss. Standardmäßig sind da drei Skripte mitgeliefert, die halt entsprechend im OTC-Verzeichnis liegen. Das eine, ja, schreibt einem einfach aufs Terminal, macht einem also das Terminal kaputt und schreibt einem, welche Prozesse man denn mal neu starten sollte. Hintergrund ist, also ich arbeite in einer Firma, da ist man teilweise monatelang auf irgendwelchen großen Servern eingeloggt, und damit man das auch mal mitkriegt, ja, muss man einfach mal auf dem Terminal was hinschreiben, dass dann vielleicht mal der MAT mal neu gestartet werden müsste. Das andere ist, wenn man eine Desktop-Session hat, dann hat man meistens einen libnotify-Support drin, also unter GNOME, also KDE und auch einigen anderen. Und über libnotify kann ich also solche kleinen Meldungen unten in der Taskleiste generieren. Das ist quasi das Notify-Send, was ein relativer Hack ist, weil halt es nicht so einfach ist, an die Benutzerumgebung ranzukommen. Man muss also da versuchen rauszukriegen, wo läuft der Debus-Daemon, wie komme ich da ran, wie schicke ich dem diese Nachricht. Und die letzte Möglichkeit ist, es gibt einfach eine Mail. Nervt die meisten Leute dann aber auch, weil sie dann halt auch Mails kriegen. Was unter Security-Sicht natürlich auch nicht schlecht ist, wenn es irgendwie nervt. Und als etwas eigenständiges Projekt gibt es noch NitriStart-Session, das ist quasi ein extra Paket in Debian. Das Problem halt mit Notify ist halt, dass es eigentlich ein Hack ist. Und bei NitriStart-Session ist eine Debus-Implementierung, die entsprechend sauber implementiert ist und in der Umgebung des Benutzers dann ein Fenster aufgeht, ihn dann halt informiert, dass es hier nach einem libssl-Update, dass man also alles neu starten muss, also ein paar Mats und was weiß ich, Incident-Messaging und alle möglichen Sachen, die man also neu starten muss, damit der Nutzer wieder sicher ist. Ja, da bin ich schon zu großen Teilen durch. Noch zwei Folien. Also was ihr mitnehmen sollt, einfach nur Security-Updates sind gut, Aber sie lösen eigentlich das Problem noch nicht, sondern man muss sich Gedanken machen, wie gehe ich mit meinem Neustart um. Das heißt also, diese Workarounds, Niedrigstart, Check Restart, What Maps, sind Ansätze dafür, die einen unterstützen können, gerade wenn es darum geht, dass ich Systeme habe, die hoch verfügbar sein müssen. Ich also einfach nicht 5-mal in der Woche neu starten darf, kann, muss. Immer dran denken, es sind natürlich Workarounds. Spätestens beim Kernel-Update muss ich mir natürlich auch Gedanken machen. Und wenn man einen Bug findet, das ist auch noch so eine Sache. Problem ist natürlich, wenn man den Rechner dann runterfährt, nachdem man den Bug-Report geschrieben hat, und ich dann noch eine Nachfrage habe, dann ist es meistens zu spät. Und teilweise lassen sich Bugs nicht so einfach reproduzieren. Deswegen ist es immer ganz gut, den Rechner nicht ausschalten, gleich noch einen Verbose-Log mitschicken und warten, dass ich möglichst schnell antworte. Und im Debian, Securing Debian Manual wird auch nochmal hingewiesen, dass man also sich über diese Gedanken, über diese Sachen auch Gedanken machen muss. Ja. Letztes Bild. In Debian, wie gesagt, seit Visi Backports quasi enthalten, also seit Jesse offiziell drin, in Visi Backports gibt es das Paket auch. In etwas älteren Versionen, 2.7, ist jetzt relativ aktuell. Gibt schon wieder 2-3 kleine Bugs. Man kann alles ab Visi, jede Niedrigstart-Version verwenden. Also das ist in Perl programmiert, also es gibt keine Libraries, hängt nur von Perl-Modulen ab. Es ist also kein Problem, das Paket aus SID zu nehmen und auf einem Visi drauf fallen zu lassen. Nur auf einem noch älteren Sachen geht es dann nicht mehr, weil da fehlen einfach ein paar Sachen im DBKG. Ja, war ich doch etwas schneller durch und wäre jetzt für Fragen offen.
Fangen wir einfach mal mit den Fragen an. Ich habe dann schon mal eine Frage, und zwar, wie gehst du mit zyklischen Abhängigkeiten um? Also nehmen wir an, eine Bibliothek A hängt von einer Bibliothek B ab, die wiederum von einer Bibliothek C abhängt, aber die wiederum einen Link auf A hat.
Das interessiert mich in dem Fall nicht, weil ich über Abhängigkeiten keine Gedanken mache, sondern ich gucke, okay. Der Prozess verwendet die Bibliothek X und Z, also ist in den Adressraum reingemappt und die ist veraltet und dann muss ich ihn neu starten. Okay. Und ob die dann noch weitere Bibliotheken mappen oder nicht, das sehe ich, wenn ich aktuell reingucke. Also wenn ich ins Maps-File reingucke und der veraltete Bibliotheken nutzt, sieht man das. Und da, deswegen gibt es da kein Problem mit zyklischen Abhängigkeiten. Okay. Wie das bei WordMaps implementiert ist, weiß ich nicht.
Und du hast eben schon gesagt, Container. Aber um in Container reinzugehen, das muss ich halt manuell machen. Das heißt, ich muss im Container selbst den Restart ausführen.
Also, entweder man lässt...
Wenn ich einen kompletten Container-Restart vermeiden möchte, sorry.
Ja, genau. Also dann muss ich ja sowieso irgendwie eine Implementation haben, wie ich mein Update in meinem Container durchführe. Das ist ja die spannende Frage, wie man ihn überhaupt betreibt, ob der irgendwie ein komplett eigenes Filesystem hat, also eine eigene Paketverwaltung, dann muss ich ja sowieso da drinnen das Update machen. Von daher kann man dort nicht Restart im Container einfach fahren oder eins der anderen Tools. Man könnte dann im Äußeren, also in der Müll sozusagen, das einfach dafür sorgen, dass Container nicht beachtet werden. Das lässt sich entsprechend konfigurieren.
Und das Ganze ist in Perl geschrieben, so habe ich es verstanden.
Ja.
Weitere Fragen? Mal mit dem Mikro rum.
Da ist einer. Also.
Funktioniert das Ganze mit Unattended Upgrades zusammen irgendwie?
Wie denn?
Funktioniert das mit Unattended Upgrades? Also dann natürlich ohne, dass der User was auswählen kann, das ist klar.
Also es gab einen Bug, das in älteren Versionen, also es gibt diesen standardmäßig für diese interaktive Modusverwendung. Was man dabei natürlich machen muss, ist, man muss rauskriegen, ob man überhaupt interaktiv gestartet wird. Die Methode, wie das vor 2.7 implementiert wurde, die waren ein bisschen buggy. Die hatten nämlich die unintended Upgrades nicht mitbekommen. Also das führte dazu, dass einfach überall quasi die Standardantwort gegeben wurde. Das heißt also, die standardmäßig vorselektiert sind, also die nicht gelistet sind sozusagen, die werden auch automatisch neu gestartet, was dann natürlich ein bisschen unschön ist. ab der 2.7 ist ein Fix drin, der das auch richtig erkennt und dann nicht automatisch neu startet, wenn man das so möchte. Alternativ kann man natürlich im Config-File das entsprechend hinterlegen, dass standardmäßig automatisch alles neu gestartet wird. Das geht natürlich auch. Also dieser Dialog, der immer kommt und einen fragt, müsste das und das neu starten, den kann man ganz einfach umgehen, indem man einfach einstellt, dass standardmäßig alles automatisch neu gestartet wird. Machen aber die meisten Leute vermutlich eher nicht.
Okay. Gibt es eine Möglichkeit für eine andere Ausgabe, sodass es einfach zu parsen ist? Vor eventuell ein Nacios-Plugin dafür zu schreiben und das wäre sinnvoll.
Also es gibt bereits ein Nacios-Plugin, Modus. Gehen wir kurz in die Option rein. Da gibt es, ich sehe es gerade nicht.
Minus P.
Genau, minus P ist der Nacios-Plugin-Modus. Also es gibt dann den richtigen Rückgabewert und es macht eine Ausgabe inklusive Performance-Daten, die für Nacios tauglich ist. Worüber sich das Paket keine Gedanken macht, ist, wie man das dann in seinen Nacios reinkriegt. Also sprich, den Check, der dann irgendwie mit sudo noch als root ausgeführt werden muss, das muss man selber beisteuern. Dann lässt sich es aber so verwenden, der Batch-Modus, also kurz zur Historie noch, entstanden ist das Projekt eigentlich aus der Updater-Ecke, weil wir bei uns in der Firma also ein paar über 100 Systeme updaten und dann natürlich sofort die Frage aufkommt, wenn ich jetzt eine Libs-SSL patche und ich auf über 100 Systemen mich mit SSH nochmal drauf verbinden muss, zu root machen muss und überall noch einen Webserver neu starten muss, da wäre ich nicht fertig. Deswegen war da bei uns halt die wichtige Forderung, es muss integriert sein in die Paketverwaltung automatisch neu starten. Und dieser Batch-Modus, der wird quasi von Updater verwendet, deswegen auch dieses komische Format, der dann in der Ausgabe auftaucht, um rauszukriegen, wie sieht es mit dem Kernel aus, welche Pakete müssen vielleicht oder welche Dienste müssen neu gestartet werden. Und das lässt sich dann auch parsen.
Von mir zumindest die letzte Frage. Wie lange läuft so ein Neat Restart, also jetzt nur zum Nachgucken auf einem Standardsystem, sag ich mal?
It depends. Also ausschlaggebende Größe ist natürlich die Anzahl der Prozesse. Kann ich aber so nicht beantworten. Das hängt wirklich von der Leistungsfähigkeit des Rechners ab und wie viele Prozesse.
Na, eher Millisekunden, Sekunden oder Minuten?
Also die Animation, die man vor uns gesehen hat, die ist schon, die ist ein bisschen entschleunigt gewesen. Aber ein paar Sekunden dauert es schon. Natürlich auf sehr altersschwachen Systemen auch etwas länger dann teilweise.
Okay.
Jetzt immer die Frage, die neue.
Entschuldigung, wir haben natürlich noch Mikros.
Ich habe eigentlich gar keine Frage. Ich wollte nur antworten, es ist ziemlich erträglich, wie lange es dauert und wenn ich das Mikro schon mal habe. Danke für Neat Restart und für Updater, hat mir im letzten Jahr eine Menge Zeit gespart.
Danke. Ja, auch.
Ich vermute mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Threading-Modell von Perl aussieht, aber selbst mit mehreren Cores kannst du wahrscheinlich nur so viel parallelisieren innerhalb von Neat Restart.
Also Neat Restart ist aktuell nichts parallelisiert, sondern ganz primitiv. Es hat sich auch in der Zeit so gezeigt, es wurde immer komplexer. Also die Version, die in Jazzy drin ist, die hat noch nicht so viele Features und halt es kam am Ende immer mehr dazu, wie das so ist. Und inzwischen, es ist halbwegs erträglich, aber ich weiß auch, dass es Systeme gibt, wo es dann einfach etwas länger dauert. Was auch immer die Möglichkeit ist, wenn man das in der Standard-Integration fährt, einfach Ctrl-C drücken, weil man weiß, was man tut. Also nach dem Upgrade fängt dann irgendwann Neat Restart an und wenn man gerade in der Hitze des Gefechtes ist und nicht genervt werden möchte, kann man es also mit Ctrl-C einfach auch abbrechen. Das verkraftet das Upt und es verkraftet Neat Restart sowieso. Muss ich dann natürlich merken, dass ich vielleicht nochmal gucken muss, ob ich irgendwas neu starten muss.
Wie sieht das mit dem Hauptspeicherbedarf aus? Ich denke jetzt mal an so kleinere Systeme wie Pis und ähnliche Embedded-Geschichten.
Also auf dem Pi macht es eigentlich keine Probleme. Es sollte nicht so viel nutzen. Also es wird natürlich, das Procfile-System wird einmal reingeladen über ein Perl-Paket, damit das Parsen dann schneller geht. Ansonsten macht es keine riesengroßen Sachen.
Weitere Fragen? Bemerkungen, Hinweise, Kommentare?
Da ganz hinten. Echt.
Ich muss einfach mal runter, dankeschön.
Wie verfährt man eigentlich am besten mit Da gibt es ja immer so Prozesse, die haben keine entsprechenden Init-Skripte. Wie macht man das eigentlich am besten?
Also, das ist immer eine schwierige Frage. Und entweder, also idealerweise hat man ein System D, dann ist es relativ einfach. Dann sagt das einem, wo dieser Prozess herkommt. Und irgendjemand muss ihn ja mal gestartet haben. Und dann versucht man, den neu zu starten. Es gibt aber Prozesse, da kriegt man es einfach nicht raus. Das ist richtig. Also was wesentlich einfacher wäre, wenn es vom System, also sei es vom Kernel, sei es von der Umgebung an sich, einen Mechanismus gäbe, der diesen Prozess implementieren würde. Sag einem Prozess, dass er sich neu starten soll. Aber den gibt es leider nicht. Deswegen diese Workarounds.
Die natürlich auch zum Einsatz kommen, vermutlich mal, wenn du sowas wie OpenRC hast oder andere Init-Systeme, wo du halt nicht auf Systemd-Funktionalität zurückgreifen kannst.
Ja, also dann wird halt in die Paketverwaltung geguckt, welche Skripte es da entsprechend gibt. Also die meisten Systeme sind SysV-kompatibel. Mhm. Und zum Neustart wird dann einfach der Servicebefehl verwendet, der zur Not auch im Systemd das Richtige tut. Das hat sich eigentlich bewährt.
Da kam von
Wie schaut es aus mit Services, die jetzt nicht bekannt sind, die nicht identifizierbar sind, die nicht über Systemd oder Paketverwaltung gefunden werden, sondern einfach nur, sagen wir mal, von irgendeinem Terminal laufen und dann eben erkannt werden, dass die alte Dienste benutzen, werden die wenigstens erfasst?
Wenn sie von einem Terminal laufen, gehören sie zur Nutzersitzung und werden auch entsprechend erfasst und dann ausgegeben. Aber ich kann sie dann natürlich nicht neu stellen.
Weitere Fragen? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich mal vielen Dank erstmal. Und